Sein Hamlet an der Berliner Schaubühne ist ein Berserker des Wahnsinns, wie man ihn noch nicht gesehen hat. Lars Eidinger schreit und rappt und tänzelt, wälzt sich im Bühnentorf, schleudert mit Flüssigkeiten um sich und ist selbst blutverschmiert bis zur Unkenntlichkeit. Völlige Verausgabung, eine Tour de force mit vollem Körpereinsatz. Einen ganz anderen Lars Eidinger konnte man in Maren Ades Film Alle anderen sehen. Ein schluffiger Mitdreißiger, der recht orientierungslos durchs eigene Leben stolpert und dem man fasziniert und beklommen beim langsamen Ersterben seiner Beziehung zusieht. Nur zwei von unzähligen Rollen, die Lars Eidinger in den letzten Jahren auf der Bühne und im Film gespielt hat. Für die Kritiker und nicht nur für die ist er seit langem einer der besten Schauspieler des Landes. Lars Eidinger, Schauspieler sprechen meistens über ihre Rollen. Sprechen Sie eigentlich auch gern über sich selbst?
Ja, doch schon. Aber da bin ich dann auch ein bisschen vorsichtig geworden, würde ich jetzt mal sagen, weil zum Beispiel habe ich gemerkt, wenn ich jetzt über meine Eltern rede oder so, ja, dann sagt man so ein, zwei Sachen, das wird dann als so ein Mini-Statement abgedruckt und wird denen natürlich nicht gerecht. Ja, egal, was ich jetzt sage, alleine über die Quantität. Inzwischen habe ich das Gefühl, wenn ich mich jetzt dazu entschließe, in die Öffentlichkeit zu gehen, dann mache ich das am besten auch mit mir aus und ziehe dann nicht noch andere mit rein, die eigentlich gar nicht wollen.
Aber über sich selber als Person reden Sie durchaus gerne, habe ich so den Eindruck, wenn man Interviews liest. Also es ist Ihnen nicht unangenehm.
Ja, ich glaube, das täuscht. Also ich habe eher das so ein bisschen zu meinem Credo gemacht, möglichst direkt und ehrlich zu sein, weil ich das Gefühl hatte, ich mache mich da, was ja eigentlich fast paradox klingt, am wenigsten angreifbar. Aber ich glaube, man kann sich da auch ganz schnell verstricken, indem man eine vermeintliche Erwartungshaltung bedienen will oder indem man anfängt, so ein Image aufbauen zu wollen, das gar nicht wirklich mit der eigenen Identität übereinstimmt. Und da versuche ich, dass das in gewisser Weise kongruent ist.
Aber ist man als Schauspieler vielleicht ein besonders guter Selbstbeobachter?
Ja, das auf jeden Fall. Ja, deswegen irritiert mich das ja oder provoziert mich das ja auch oft, wenn Schauspieler sagen so, ach ja, du findest mich gut, weiß ich gar nicht, kann ich gar nicht sagen. Das stimmt, glaube ich, nicht. Also weil ich mache ja letztendlich nichts anderes, als Tag für Tag meine Wirkung auf andere zu überprüfen. Also da weiß ich schon ziemlich genau, was da gut wirkt und was gut ankommt und was nicht. Also was nicht heißt, dass man sich darauf ausruhen sollte, weil natürlich versucht man immer wieder, da auch in neue und unbekannte Bereiche vorzudringen. Aber ich habe ein extrem gutes Wirkungsbewusstsein.
Und Sie haben auch schon immer ganz klar gesagt, dass der Narzissmus, dass die Eitelkeit zum Beruf des Schauspielers dazugehören. Da muss man sich zwangsläufig natürlich irgendwie für den Größten halten. Alles andere wäre dann Heuchelei. Oder wie ist das?
Nee, das ist auch klar. Es lädt ja auch dazu ein, missverstanden zu werden. Ist ja auch okay, ich kann damit leben. Aber ich würde jetzt mal behaupten, dass Eitelkeit einen großen Anteil überhaupt bei allen Menschen hat. Ja, also man muss doch nur mal gucken, wie wir so angezogen sind. Ja, wenn es egal wäre, dann könnten wir ja ganz andere Sachen anziehen. Viel funktionaler. Also wie viele Leute sich im Winter den Arsch abfrieren, nur um gut auszusehen. Die sind natürlich alle eitel. Ist ja auch nicht schlimm. Also ich finde es auch nicht per se Schlechtes. Und das wollte ich eigentlich nur sagen, dass ich meine, jeder, der in einem Fahrstuhl steht, wo ein Spiegel ist, guckt sich natürlich an. Ich sehe doch auch ganz normale Menschen, das müssen ja keine Schauspieler sein, die an Schaufensterscheiben vorbeilaufen und sich natürlich kurz im Vorbeigehen spiegeln und so einen Kontrollblick. Und man ist natürlich auch fasziniert von dem eigenen Spiegelbild. Und das war eigentlich was ich viel mehr zum Ausdruck bringen wollte, dass ich auch in gewisser Weise mag, mich jetzt anzugucken in einem Film, ja, oder auch in einem Spiegel, aber gar nicht, weil ich jetzt die ganze Zeit denke, Mann, sehe ich gut aus, sondern ich finde, es ist tatsächlich, ist ja bei jedem Tier so, merkt man, was das für eine große Faszination ausstrahlt, wenn man plötzlich versteht, das bin ich und ich mache die Bewegung, ich mache das Gesicht und so sieht das dann aus.
Und auf der Bühne geht es ja auch nicht darum, der Beste oder Tollste zu sein und alle anderen an die Wand zu spielen. Oder es ist ja ein Gemeinschaftsprojekt. Da hat die Eitelkeit doch dann in dem Moment auch nichts verloren.
Ja, doch. Also da bin ich zum Beispiel auch, versuche ich zumindest sehr ehrlich auch meinen Kollegen gegenüber zu sein, wenn ich das Gefühl habe, der steht jetzt da zu lange alleine an der Rampe, dann versuche ich halt irgendwie auch mal den Fokus auf mich zu ziehen. Das finde ich halt total legitim. Und mich ärgert er oder mich beschäftigt er, wenn ich das Gefühl habe, es wird dann so durch Stellvertreterkonflikte ausgetragen. Also weil Schauspieler genau nicht sich trauen, ehrlich dieser Tatsache gegenüber zu sein, dass sie sagen, du, ich würde aber gern auch mal an der Rampe stehen. Wie sieht's aus? Ja, sondern dann wird dann irgendwie so getan, ja, Was weiß ich, dann werden irgendwie andere Möglichkeiten gefunden, sich nach vorne zu spielen oder so. Ich glaube, da kann man ziemlich, wenn man mit diesen Interessen offensiv umgeht, das vermeidet ziemlich viele Probleme und Konflikte.
Mhm. Also es gibt dann Konkurrenzkämpfe auf der Bühne, aber die können offen ausgetragen werden.
Ja, natürlich. Ich würde auch immer davon ausgehen, dass jeder, der auf einer Bühne steht, gesehen werden will. Und je mehr man vorne steht, je mehr man an den Leuten dran ist, je mehr wird man gesehen. Also das ist ja kein zu unterschätzender Anteil dessen, warum man diesen Beruf überhaupt ausübt. Sonst, wenn es diesen Ehrgeiz nicht gäbe, dann müsste man es gar nicht vor Leuten machen. Also wenn jetzt einer sagt, ich bin Schauspieler geworden, weil ich mich gerne verkleide, kann er ja machen. Aber da müssen ja nicht so und so viele Leute zugucken dabei. Mhm.
Sie sind nicht Schauspieler geworden, weil Sie sich gerne verkleiden,
nee,
sondern weil Sie früh schon das toll fanden, wenn Ihnen jemand applaudiert bei dem, was Sie tun?
Ja, weil ich früh gemerkt habe, dass ich war so, wie ich behaupten würde, jeder Schauspieler ein Klassenclown. Also jemand, der merkt, es stimuliert ihn in gewisser Weise in einem Moment, wo es vielleicht nicht angebracht ist, ja, was reinzurufen und dann eine Reaktion bei seinen Mitschülern zu provozieren. Und dass einem da so ein warmer Schauer über den Rücken läuft. Ja, und das ist tatsächlich ein Gefühl, nach dem kann man süchtig werden oder von dem kann man abhängig werden. Und nichts anderes passiert mir vielleicht im Größeren, aber wenn ich auf die Bühne gehe, und zwar setze ich mich eigentlich in eine Notsituation, ja, weil eigentlich ist es mir sehr unangenehm, vor Leute zu gehen. Also das heißt, es ist eigentlich Stress, ja, ich fühle mich da nicht wohl auf der Bühne. Also es ist eher was, erstmal löst es Angst aus, da gucken jetzt so viele zu und ich muss jetzt dieser Situation gerecht werden. Und erfahrungsgemäß mobilisiert es aber eine wahnsinnige Energie. Also das heißt, diese Angst, die ich da habe, versuche ich zu kompensieren damit, dass ich mich wahnsinnig anstrenge, originell, lustig oder was auch immer zu sein. Und da wundere ich mich dann über mich selber, weil ich dann auch im wahrsten Sinne des Wortes über mich hinauswachse. Und das ist ein Zustand, der mir gefällt. Und der wird nur dadurch provoziert, dass ich künstlich eine Situation herstelle, in der ich mich eigentlich wahnsinnig unwohl fühle.
Ich habe gelesen, es sollte am Anfang Robbendresseur oder Tennisspieler sein vor dem Schauspiel. Stimmt das? Das sind ja auch Berufe, die man vor Publikum ausübt.
Ja, naja, weil man versteht ja viele Sachen dann auch erst rückwirkend oder kann die dann erst reflektieren. Ich wollte halt immer Zoowärter werden, habe ich halt immer so in die, da gibt es immer diese Poesiealben und so von Mitschülern, ja, habe ich immer Berufswunsch, Zoowärter. Und im Nachhinein habe ich mich dann gefragt, warum eigentlich? Weil ich bin schon auch tierlieb, aber jetzt nicht so ein Tiernah, dass ich jetzt mein Leben lang mit Tieren verbringen wollen würde. Und dann habe ich gemerkt, was mich eigentlich fasziniert hat, war die Tatsache, dass im Berliner Zoo die Robbenfütterungen öffentlich sind. Ja? Und dass ich immer dachte, ich will auch da vorne stehen auf so einem Felsen und den Robben Fische zu werfen und dann so Tricks mit den Robben machen und dafür Applaus kriegen. Und ich glaube, das ist auch so ein ganz wichtiger Punkt, dass also gerade meine Generation, wir sind ja sehr mit Popstars aufgewachsen, ja, und Popstars haben ja schon auch ein bisschen den Stellenwert inzwischen von, jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben formuliert, aber von Göttern oder Heiligen, also auf jeden Fall Idole, Ikonen, ja, und das hat mich auch als Kind wahnsinnig fasziniert und ich hatte wirklich Stars, die ich so angehimmelt habe, dass mir da heiß wurde, wenn ich dann das Poster von denen aus der Zeitung rausgetrennt habe und an die Wand geklebt habe. Ja. Und irgendwann habe ich dann gedacht, eigentlich habe ich eine viel größere Sehnsucht, auch so jemand zu sein. Also, und das war der Moment auch sozusagen bei der Robbenfütterung, dass ich gedacht habe, es reicht mir nicht, da einfach zu stehen und dem zuzugucken, sondern ich will derjenige sein, der die Fische reinwirft.
Mhm. Das wurde es ja dann nicht, Robbendresseur, aber beim Tennis ging es ja schon relativ weit. Da waren Sie ziemlich gut, oder?
Ja, da war ich auch sehr ehrgeizig. Hat aber auch was damit zu tun, würde ich jetzt rückwirkend so erklären, dass das auch Popstars waren. Also ich war fasziniert von Boris Becker, von dieser Ausstrahlung von Leuten wie John McEnroe. Also so wahnsinnig charismatische Choleriker auch. Und wo ich gemerkt habe, auch Andrew Agassi fand ich toll, auch wie der sich angezogen hat, dass er sich dann getrottet, einfach seine Jeans abzuschneiden und damit auf den Center Court zu gehen und so, habe ich einfach gemerkt, es interessiert mich viel, viel mehr, was die so zwischen den Ballwechseln machen, als dass ich jetzt davon begeistert bin, wie die ihre Vorhand spielen.
Gibt es denn Parallelen zwischen einem Tennismatch und einer Theateraufführung?
Ja, klar, also das ist ja wie so ein, wie sagt man, Kolosseum, ne? Also die sitzen ja auch drumrum und dann, oder Gladiatorenkämpfe, ja, also ich habe das Gefühl, es hat ganz viel auch, erstmal ist da auch ganz viel Psychologie im Spiel, das habe ich dann auch oft eingesetzt, da war ich auch sehr gut im Tennis, so, also meinen Gegner einfach psychologisch so ein bisschen zu irritieren, ja, wenn ich gemerkt habe, der ist besser als ich, dann.
Und was macht man dann?
Ja, also auch eigentlich wie beim Theaterspiel, wenn man merkt, die Leute sind nicht aufmerksam. So. Dann macht man einfach eine zu lange Pause, nimmt sich zu viel Zeit, schlägt einfach mal 5 Bälle so hoch, dass der Gegner denkt, okay, was hat er jetzt vor? So, also Moonballs haben wir das immer genannt. Mhm. Ja, damit kann man einen Gegner fertig machen, psychologisch. Weil er denkt, ich habe jetzt keine Lust, dass das Match 6 Stunden dauert, weil er spielt jeden Ball so hoch, dass es erstmal 10 Sekunden dauert, bis er wieder unten ankommt. So Sachen habe ich halt gemacht.
Und das hat funktioniert. Und das, ja, machen Sie beim Theater so, heute auch gemeint, noch.
Es macht mir viel mehr Spaß, das zu machen, als jetzt stundenlang meine Vorhand zu trainieren. Und dann habe ich gemerkt, da ist Schauspielerei das, wo ich so dieser Leidenschaft am meisten nachkommen kann.
Sie sind 1976 in Berlin geboren, damals noch West-Berlin, als Sohn einer Kinderkrankenschwester und eines Ingenieurs. Gab es da schon eine Beziehung zum Theater in Ihrer Kindheit?
Nee, gar nicht. Also ich bin auch nie jetzt über die Maßen mit Kultur in Kontakt gekommen. Also ich bin so wie jedes andere Kind mit der Schule mal ins Theater gegangen, aber ich bin wirklich, und es klingt immer so ein bisschen nach Mythenbildung, aber ich bin das erste Mal bewusst auch in Berlin ins Theater gegangen. Da war ich schon auf der Ernst Busch, auf der Schauspielschule angenommen. Da sind wir dann alle zusammen ins BE gegangen und haben uns Arturo Uhi angeguckt. So, das war mein erstes richtiges Theatererlebnis. Das heißt, dieser Wunsch, Schauspieler zu werden, hatte gar nichts damit zu tun, dass ich irgendwelche Leute auf der Bühne toll fand und gesagt, das will ich auch machen, sondern eher über eine Spiellust. Also das habe ich ziemlich früh gemerkt. Ich habe so Kinderfernsehen gemacht, dann habe ich...
Ja, Mosquito, genau, beim SFB damals. Ja.
Und das ging wahnsinnig schnell. Also da gab es im Radio einen Aufruf, dass Kinder, die gerne in einem Musikvideo mitspielen wollen würden, da zum SFB kommen sollen und sich da vorstellen. Und beim Musikvideo, das war halt gerade die Zeit, als auch so Privatfernsehen aufkam und es wahnsinnig viele Musikkanäle gab, viel mehr als heute, oder heute ist es ja fast ausgestorben. Und ich einfach wahnsinnig auch in dieser Musikvideo-Welt drin war und dachte, darum geht's, sowas machen wir. Aber es ging auch im Grunde um so einen Musikfilm, aber der war dann nur Teil dieser Sendung, Mosquito nicht sticht besser. So eine Jugendsendung mit aufklärerischem Anspruch. Also wirklich toll, wir haben auch ganz viele Preise gewonnen, auch zu Recht. Also wirklich sehr mutig auch, so Thema Homosexualität, erste Liebe, meine Eltern sind Alkoholiker oder was weiß ich. Also schon auch sehr gesellschaftskritisch, ja. Und da haben wir halt dann zwischen den Beiträgen, Dokumentationen und Features haben wir so Sketche gespielt. Und da habe ich eigentlich schon mit 10 Jahren angefangen.
Aber ein konkretes Berufsbild eines Schauspielers gab es dann damals ja wahrscheinlich noch nicht, was das genau heißt, was so einer macht.
Nee, da weiß ich auch noch, da habe ich dann, ich dachte immer, Schauspieler ist man irgendwann oder ist es halt nicht. Ja, ich wusste nicht, dass man das studieren kann. Da kam ich dann nur durch Zufall drauf, weil ein Freund von mir gesagt hat, er bewirbt sich an der Ernst Busch. Von der Ernst Busch hatte ich auch noch nie was gehört. So. Und dann weiß ich noch, hatte mir ein Fahrer vom SFB, wir wurden immer von zu Hause abgeholt und mit so einem VW-Bus zum Sender gefahren. Den habe ich dann gefragt, sag mal, hast du eine Ahnung, wenn ich jetzt Schauspieler werden will und mich da auf so einer Schauspielschule bewerben will, wie mache ich das denn? Was spielt man da vor? Und dann hat er mir den Tipp gegeben, beim zentralen Bühnenverband anzurufen. Und dann meinten die, ja, was sind Sie denn für ein Typ? So, das war ich schon mal total überfordert mit der Frage. Also wusste ich gar nicht, was ich sagen soll. Und dann haben die mir einfach so Standardrollen zugeschickt. Wojciech, Fetzer aus dem Klassenfeind und so. Und das habe ich dann brav vorgespielt. Und dann hatte ich das Glück, also wirklich das Glück, dass es direkt geklappt hat. Also andere müssen sich da wahnsinnig oft bewerben und müssen dann jedes Jahr aufs Neue die komplette Tour durch Deutschland machen, um in der Hoffnung, dass sie irgendwann an einer Schauspielschule genommen werden. Und ich hatte dann das Glück, dass ich dann auch gleich auf so mit der besten Deutschlands, oder ich würde jetzt sagen, die beste Schule Deutschlands angenommen wurde.
Und da haben Sie dann das Theater tatsächlich erst so richtig entdeckt.
Genau, und die Schule war vor allem auch sehr auf Theater ausgelegt. Also eben mein Ziel war jetzt gar nicht, Theaterschauspieler zu werden. Ich wollte eigentlich Filmschauspieler werden. Oder das war eher was mich fasziniert hat. Einfach Fernsehen, Film, das waren die Sachen, die ich so gesehen habe. Mit Theater bin ich ja bis dahin gar nicht wirklich in Berührung gekommen.
Mhm. Und haben Sie denn da gelernt, auch das zu schätzen, auf der Bühne zu stehen? Also den Reiz, was es ausmacht, auf einer Bühne zu stehen, im Vergleich dazu einen Film zu machen? Was ist für Sie das Tolle, das Besondere an der Bühne?
Es gibt da natürlich mannigfaltige Gründe. Ja, also der wichtigste für mich mittlerweile ist tatsächlich die Unmittelbarkeit. Und ich glaube, das ist auch das, warum das Theater nach wie vor der Dinosaurier ist. Also warum es das am längsten gibt und wahrscheinlich auch am längsten geben wird. Und was die Leute wahnsinnig fasziniert und nach wie vor am Theater festhalten wird, dass da wirklich jemand direkt steht. Ja. Und das andere ist sozusagen, dass ich das Gefühl habe, da wird in gewisser Weise Vergänglichkeit zelebriert. Und zwar in dem Sinne, dass man nicht den Anspruch hat, das festzuhalten, sondern man weiß, das passiert jetzt an dem Abend und morgen ist es anders. Und wenn es da war, dann war es toll für die, die da waren und intensiv, aber dann ist es auch wieder weg. Man hält es nicht fest. Das ist was, was mich beim Film zum Beispiel in gewisser Weise irritiert oder vielleicht dann auch mehr stresst als beim Theater, dass ich weiß, das wird jetzt festgehalten und das ist für die Ewigkeit vermeintlich. Ja, und in der Hinsicht finde ich Film und Fernsehen dann auch in gewisser Weise morbide, weil es halt so dem Leben widerspricht. Das Leben ist auch vergänglich, man kann da auch nichts festhalten. Jeder Moment ist vielleicht intensiv und dann ist er auch schon wieder weg. Die Menschen tun sich halt nach wie vor wahnsinnig schwer mit diesem Umstand. Das ist ja auch der Grund, warum alle mit ihren Telefonen rumlaufen und immer alles fotografieren. Kein Mensch guckt sich die Fotos an. Es geht vielmehr um diesen Akt, zu sagen, das ist ein guter Moment, den halte ich fest. So, und das hat man beim Theater nicht. Da setzen sich alle rein und wissen, das ist jetzt heute Abend so und morgen ist es ganz anders und wenn es vorbei ist, ist es vorbei.
Und man teilt sozusagen einen echten Moment in dem Moment zusammen mit vielen Leuten. Das ist ja auch irgendwie was anderes als beim Film.
Ja, und was die
Leute
da
eine andere Realität ja auch entsteht. Ja.
Genau. Und was die Leute auch unterschätzen, dass sie da auch direkten Einfluss drauf haben. Also, und wenn es jetzt nur energetisch ist, aber die Tatsache, dass die Leute da sitzen und mir zugucken, verändert ja die Art, wie ich spiele. Und diese Qualität hat das Kino auch nicht.
Das merkt man auch, wenn man sie auf der Bühne sieht. Das macht ihnen auch Spaß, gelegentlich einfach aus der Rolle zu fallen und spontan auf etwas im Publikum zu reagieren.
Ja, aber es wird dann doch oft als vordergründige Provokation missverstanden. Und eigentlich mache ich es nur, um den Leuten auch nochmal zu verdeutlichen, dass es diesen unmittelbaren Aspekt im Theater gibt und dass es ein großer Trumpf ist, der viel zu selten ausgespielt wird, weil oft wird ja gerade im Theater alles verabredet, ja. Und wenn da mal was Unmittelbares oder Direktes oder Unvorhergesehenes passiert, dann sind alle total irritiert. Ich glaube, man müsste diese Momente einfach viel mehr provozieren. Also, weil ich oft das Gefühl habe, dann fällt was um auf der Bühne und was nicht vorbereitet war, und dann hat man plötzlich eine ganz andere Konzentration im Raum. Sonst lehnen sich alle zurück und wissen, ach, das ist tausendmal geprobt und tausendmal gespielt, hier kann nichts passieren. Und deswegen sagt man ja immer, gegen einen Hund oder gegen ein Kind auf der Bühne hat ein Schauspieler erstmal keine Chance, weil da immer so ein Rest Chaos ist oder immer so ein Rest, der nicht wirklich durchinszeniert sein kann. Und deswegen zieht ein Kind oder ein Tier wahnsinnig viel Fokus. Und der Zuschauer guckt eigentlich immer, was macht denn das Tier jetzt? Und es kann doch nicht inszeniert sein. Und ich versuche eigentlich, eine ähnliche Spielweise zu kultivieren. Oder ich habe dann immer den Anspruch, so gut zu sein oder so präsent zu sein wie ein Tier oder wie ein kleines Kind.
Lieben Sie diese spontanen Einlagen, Einschübe auch, weil das auch gegen die Routine hilft? Sie haben jetzt zum Beispiel den Hamlet, glaube ich, über 250 Mal gespielt. Da ist doch sicher auch gut, wenn in den Inszenierungen immer mal etwas anders ist und nicht alles abschnurrt.
Absolut. Ja. Also das hält es ja auch aus. Also wir sind ja so im Stoff, nachdem wir das so oft gespielt haben. Wir könnten ja auch alle einen Handstand machen und das Stück würde trotzdem funktionieren. Ja? Also wir sind gar nicht zwangsläufig so gebunden an die Verabredungen und Gänge und Arrangements. Das heißt, natürlich macht es mir Spaß, auch die Kollegen immer wieder zu irritieren oder sagen wir mal eher herauszufordern, zu sagen, komm, heute machen wir es mal anders und heute spiele ich die Szene mal viel schneller oder heute weine ich mal an der Stelle oder heute schreie ich mal an der Stelle. Und das fordert ja auch die Kollegen ganz anders. Macht dann auch viel mehr Spaß, als wenn man weiß, ich weiß sowieso, wie der Abend abläuft und ich nudel das jetzt eigentlich einfach zum 230. Mal durch. Im Gegenteil könnte man ja dann auch sagen, dann nehmen wir es einfach auf und spielen es ab. Aber die Tatsache, dass es halt nicht aufgenommen ist, sondern dass es in dem Moment live stattfindet, nimmt einen auch irgendwie in die Pflicht zu sagen, das überprüfe ich heute Abend mal, ob das immer noch alles so stimmt, wie wir das vor 6 Jahren uns mal ausgedacht haben. Und wenn es jetzt halt, wenn die Situation was eine andere Reaktion von mir erfordert, dann versuche ich dem Impuls nachzugehen.
SWR 2 Zeitgenossen heute mit dem Schauspieler Lars Eidinger. Eidinger kann Unberechenbarkeit, hat mal einer geschrieben.
Finde ich ein wahnsinnig tolles Kompliment. Da habe ich mich wahnsinnig gefreut und wiedererkannt in dem Satz.
Geben Ihnen denn die Regisseure, mit denen Sie arbeiten, den Freiraum, den Sie auch gerade für diese Unberechenbarkeiten brauchen?
Na, ich habe ja schon sehr viel auch mit Thomas Ostermeier, unserem künstlerischen Leiter, also dem künstlerischen Leiter von der Schaubühne gearbeitet. Und das hat schon einen Grund, ja. Und zwar fragen mich die Leute oft nach einer Vorstellung, wie Hamlet, sag mal, was du da machst und so. Das, kommt das alles von dir oder ist es der Ostermeier? Denkt der sich das aus oder sind das deine Ideen? Und dann sage ich immer, klar, das sind meine Ideen, aber die kommen ja gar nicht mit jemand anderen. Also Thomas Ostermeyers Qualität, finde ich, besteht darin, erstmal eine Atmosphäre zu schaffen, in der alles möglich ist. Und dann ist er sehr gut darin, minimale Impulse, vorsichtige Impulse von Schauspielern, die sich gar nicht richtig trauen, zu erkennen und die zu befördern, ja, und zu sagen, mach das mal mehr oder was hast du denn da gerade gemacht, mach das nochmal. Oder der lacht dann auch sehr früh und viel über einen und man glaubt ihm das auch, dass er es lustig findet und so. Und sowas beflügelt einen natürlich. Und der gibt mir sehr viel Freiraum, habe ich das Gefühl. Da ist es immer so, wenn man inspiriert ist und wenn einem viel einfällt, dann lässt er einen eigentlich sehr viel machen. Wenn er merkt, ein Schauspieler ist uninspiriert oder da kommt nicht so viel, dann nimmt er ihn sehr an die Hand und dann kann es auch schlimm werden für einen Schauspieler, weil er dann so durchgestellt wird. Also weil der Regisseur, dann führt ihn der Regisseur einfach durch das Stück. Mhm. So, es ist natürlich immer schöner, wenn man das Gefühl hat, man ist da mehr beteiligt oder hat auch die Chance, das alles selber zu entdecken. So. Aber Thomas ist zum Beispiel ein Regisseur, der sehr genau ist. Es gibt viel, viel mehr Regisseure, die viel weniger sagen, die viel mehr durchlaufen lassen, die sich viel mehr zurücklehnen und einfach gucken. Aber ich fühle mich da eigentlich selten eingeschränkt mit Regisseuren.
Und ist das beim Film anders, was die Unmittelbarkeit angeht? Hat man da genauso viele Möglichkeiten? Ich kann mir vorstellen, eher nicht. Das ist beim Theater anders.
Ja, das ist ein Riesenunterschied. Für mich sind es auch wirklich zwei komplett unterschiedliche Berufe. Also mit einer Schnittmenge, aber es funktioniert ganz anders. Also, und ich war da am Anfang auch relativ verloren, weil ich das Gefühl hatte, ist gar nicht gut, was ich mache. Ich konnte es gar nicht überprüfen. Also ich kann aus mir heraus, ich glaube, es ist generell schwer, aus sich heraus zu entscheiden, ob was gut ist oder schlecht. Also in jedem Dialog, Kommunikation hat ja immer was damit zu tun, dass ich beim Gegenüber die ganze Zeit mich absichere, das wird verstanden und im besten Fall findet er das auch interessant, was ich oder lustig, was ich erzähle. Ja, das ist, und diese Kontrolle hat man halt beim Film nicht so richtig, weil es gar keine Reaktion gibt. Die sind alle sehr mit dem beschäftigt, was sie da machen, und es geht ja auch nicht, dass jetzt ein Kameramann laut loslacht, wenn ich was mache, ja. Die sind dann alle sehr konzentriert und bei sich, und am Anfang hat mir das sehr gefehlt, weil ich das aus dem Theater einfach anders kenne, ja, weil man da immer ganz konkret in diesem Dreieck spielt, Partner und Publikum, ja, und ich. Und beim Film, das ist dann manchmal komisch steril, ja, wie so ein Unort oder wie so ein, das macht man dann in erster Linie mit sich und dem Partner aus. Und es war für mich schon was Neues. Also da musste ich mich sehr dran gewöhnen.
Sie haben Ihre Arbeit als Schauspieler mal als ein Ankämpfen gegen die Leere bezeichnet. Empfinden Sie Ihr Leben oder das Leben an sich als leer?
Ich glaube, wir alle im Grunde. Also das hört sich nur immer so fatalistisch oder traurig oder depressiv an, aber so meine ich
es eigentlich gar nicht. Es geht um so eine Grundverlorenheit, ein gewisses Gefühl der Unbehaustheit.
Ja, oder sagen wir mal so, es ist ja auch eine konstante Suche eigentlich. Also ich meine, allein der Umstand, dass wir nicht wissen, wo wir herkommen und wo wir irgendwann mal hingehen, finde ich, macht einen schon ganz schön so verloren. Das wüsste ja jeder gerne, was kommt denn danach oder was war denn davor? So.
Ja, wenn man kein religiöser Mensch ist.
Ja.
Oder? Also die gibt ja Antworten.
Ja, gut, ja, ja.
Nicht nee, für absolut. Sie.
Nee, also für mich tatsächlich nicht, leider. Also manchmal wünschte ich mir, ich könnte daran glauben, aber glauben heißt ja auch nicht wissen. Also selbst im religiösen Sinne gibt es ja keine Gewissheit, ja. Und das andere ist, dass ich schon immer das Gefühl habe, dass dieser Umstand überhaupt geboren zu werden und in die Welt entlassen zu werden, eigentlich ein Trauma hinterlässt, an dem man sich sein Leben lang abarbeitet. Also ich habe komischerweise, ich weiß nicht woher, es kommt immer so eine Sehnsucht wieder in den Bauch meiner Mutter, weil ich glaube, das war eigentlich so die schönste Zeit meines Lebens. Und man hat eine Erinnerung daran, da bin ich mir ganz sicher. Also man kann es vielleicht nicht verbalisieren, aber und wenn es nur das Trauma ist sozusagen, was daran erinnert. Ja, aber ich glaube, eigentlich ist es absoluter Terror, in diese Welt entlassen zu werden. Und da fühlt man sich erstmal wahnsinnig ungeschützt, weil der Ort vorher ein wahnsinnig geschützter und geborgener war. Mhm. Und allein das, würde ich sagen, gibt ein konstantes Gefühl, eigentlich verloren zu sein. Und da unternimmt man halt sein Leben lang eine große Anstrengung, sich daran abzuarbeiten oder das irgendwie zu kompensieren, indem man sich halt, was weiß ich, Sachen ranschafft, sozusagen, die einem vielleicht eine ähnliche Geborgenheit geben. Und bei mir ist das, so armselig das vielleicht klingt, Bestätigung. Bestätigung, die ich im Theater über Publikum kriege, wo ich an einem Ort bin, in einem Raum bin, wo ich das Gefühl habe, allein dadurch, dass ich von so vielen Leuten gesehen werde und bemerkt werde und die auf mich reagieren, habe ich ja das Gefühl, da zu sein. Also das ist ja was, was auch erstmal, finde ich, paradox klingt, aber wo ich sage, über den anderen finde ich mich selbst. Also über die Veräußerung auf der Bühne, dadurch, dass ich mich da ausdrücke und auch provoziert werde, mich in einem Maße auszudrücken, wie ich das vielleicht privat gar nicht könnte, lerne ich wahnsinnig viel über mich und verstehe mich eigentlich viel mehr und spüre mich auch viel mehr.
Und dann entstehen Momente, wo man das Leben ein wenig sinnloser empfindet.
Wobei das natürlich nicht so rational ist, ne? Sondern ich würde eher sagen, dass da in dem Moment, wo sich Zeit und Raum auflösen, was im Theater tatsächlich passiert oder was, glaube ich, jeder Mensch auch aus rauschhaften Zuständen kennt, sei es jetzt Tanzen oder Sex oder was weiß ich, wo man plötzlich nicht mehr an vorher oder nachher denkt, ist jetzt sozusagen auch die Sterblichkeit nicht mehr so fatal, weil sie gar nicht mehr, weil wenn es Raum und Zeit nicht mehr gibt, dann gibt es auch die Endlichkeit nicht mehr.
Aber das Theater ist dann eigentlich ein idealer Ort.
Ja, ich liebe das Theater. Ich bin auch so glücklich mit meinem Beruf. Also ich kann mir nichts Schöneres vorstellen. Also ich liebe das zu spielen, ich liebe es zur Arbeit zu gehen. Und ich sage das jetzt nur so, weil ich manchmal so irritiert bin, wenn dann Leute sagen, ja, aber meine Kinder sollen schon was Anständiges machen. Also Leute, die selber Schauspieler sind, wundert mich einfach. Ich meine, klar gibt es Leute, die in dem Beruf frustriert sind. Und natürlich bin ich wahnsinnig privilegiert, dass ich mit meinem Beruf so viel Geld verdiene und dass ich so viele Angebote habe. Und das geht natürlich einem verschwindend geringen Anteil der Schauspieler so. Ich habe mal gehört, im Zusammenhang mit dem Selbstmord von Silvia Seidel, diesem Weihnachtsserienstar, die Anna gespielt hat, diese Balletttänzerin, das war halt so meine Zeit, deswegen erinnere ich mich daran so gut. Und in dem Zusammenhang habe ich gelesen, dass 2% aller Schauspieler mit ihrem Beruf Geld verdienen. Das ist natürlich ein Witz. Also ich muss sagen, gleich null eigentlich die Chance, mit diesem Beruf eine Familie zu ernähren.
Sie haben Erfolg, Sie verdienen Geld. Haben Sie trotzdem manchmal auch materielle Existenzängste?
Nee, hatte ich noch nie. Nee, aber da habe ich auch Glück. Also ich habe schon bei Mosquito und wie gesagt, habe ich da mit 10 Jahren angefangen, habe ich pro Drehtag 150 Mark bekommen. Das war wahnsinnig viel Geld als Kind. Also, und es ging dann halt immer so weiter. Ich musste nie jobben. Ich musste nie meine Eltern um Geld fragen. Da bin ich zum Beispiel ganz stolz drauf. Oder ganz, dass ich so denke, Mann, das, mit dem Beruf habe ich mir jetzt eine Eigentumswohnung gekauft. Ist doch irre. Ja? Ohne, dass ich mich irgendwie habe sponsern lassen. Sondern einfach nur auf, ich meine, ich arbeite auch sehr viel. Man kann ja auch sagen, jemand, auch wenn alle das gerne würden, aber ich das Privileg habe, das machen zu dürfen, übe ich ja eigentlich mehrere Berufe gleichzeitig aus. Also ich bin Theater-, Film-, Fernsehschauspieler, was für mich eigentlich 3 Berufe sind, inszeniere und mache noch Musik und so. In der Hinsicht habe ich mich ja auch wahnsinnig abgesichert. Aber es gab immer so eine lustige Anekdote, dass als dann irgendwie klar wurde, der Lars will Schauspieler werden, kam unser Nachbar Lutz Olivier auf mich zu, auf einem Familienfest und hat gesagt, hör mal zu, Lars hat mich so zur Seite genommen. Ich wollte dir nur mal sagen, ich habe gehört, du willst Schauspieler werden. Muss dir nur klar sein, das ist eine brotlose Kunst. Damit hat er ja auch recht. Ja. Nur lustig fand ich, dass er vor 2 Jahren nochmal auf mich zukam und meinte, er würde das gerne zurücknehmen wollen. Also zumindest was mich angeht. Das fand ich irgendwie süß. Ja. Ich fand auch süß, dass er mich gewarnt hat, weil er hat ja auch eine absolute Berechtigung. Aber natürlich weiß ich, dass ich da total froh drum sein kann, dass ich mit dem Beruf so viel Geld verdiene.
In Alle anderen, dem Film von Maren Ade, da spielen Sie Chris, so ein vom Leben überforderter Mitdreißiger, der auch keinen rechten Schwung mehr in seine Beziehung zu Gitti kriegt. Das war ein hinreißendes Porträt einer ganzen Generation, die mit Lebensentwürfen, mit Rollenmustern hadert. Haben Sie sich darin auch selbst wiedergefunden?
Ja, erstmal muss ich sagen, dieser Film ist was ganz Besonderes für mich nach wie vor. Ja? Also ich glaube, man macht dann immer so 1-2 Mal im Leben irgendwas, was einen so prägt und wo man so weiß, besser geht's eigentlich nicht. Das ist bei mir Alle anderen und Hamlet. So, da lasse ich auch sozusagen gar keine Kritik zu, weil ich weiß, es ist einfach zu 100% gelungen. Ja, also, und wenn es nur für mich zu 100% gelungen ist, aber ich kann das angucken und das ist für mich einfach sowas, wo alles stimmt. Ja, und da bin ich wahnsinnig glücklich mit, dass uns das gelungen ist mit dem Film.
Ja, und der wurde ja auch geliebt und ich glaube, wahnsinnig viele haben sich da wiedergefunden.
Ja, und der hat ja auch bis heute eine Relevanz. Also die Leute erinnern sich an den Film und sprechen darüber und bringen mich mit dem Film in eine Verbindung und natürlich Maren Ade und Birgit Minichmayr. Aber da bin ich auch zum ersten Mal so ein bisschen gestolpert, auch wenn Sie jetzt fragen, so mit jetzt dem Anspruch, warum man jetzt Schauspieler wird, wenn man jetzt sagt, ja, ich wollte berühmt werden oder was weiß ich. mir ist wirklich relativ spät erst klar geworden, dass es tatsächlich dann doch auch eine gesellschaftliche Relevanz hat. Und das hat mich sehr glücklich gemacht, so. Weil ich finde, auch ohne das würde der Beruf funktionieren. Wenn ich sage, ich mache das eigentlich nur, um meiner Eitelkeit zu frönen, würde ich sagen, hat auch eine Legitimation, ja. Aber dass ich gemerkt habe, ich mache so einen Film und die Leute reden über Jahre danach noch über diese Beziehung, die einem da gezeigt wird und diskutieren das und es verändert auch ihr Leben und es ist bei Hamlet auch was, was mir oft beschrieben wird, wo Leute sagen, ey, ich habe das gesehen und es hat mein Leben verändert und gar nicht, dass sie sagen, weil du da so toll spielst, sondern weil sie sagen, über diese Figur, die du da spielst, über diesen Freiraum, den du dir nimmst, diese Anarchie, habe ich nochmal anders über meinen Lebensentwurf und Ansatz nachgedacht. Das ist doch irre, dass es geht. Also hätte ich nie gedacht. Und insofern ist es natürlich hochgradig gesellschaftsrelevant und aber auch gesellschaftsprägend oder verändernd. Und das finde ich schon irre, ja, dass es geht.
Sie haben vorhin das schon erwähnt, Sie sind sehr von der Popkultur der 80er geprägt worden. Ich glaube, Michael Jackson war auch ein großes Vorbild und so. Aber da ging es auch tatsächlich um Oberfläche, um eine bestimmte Vision hinterherzujagen, die sich aber nie erfüllt.
Ja, ich glaube, letztendlich sind wir natürlich alle davon geprägt. Ja, also die ganze Ästhetik der Werbung basiert auf dem Prinzip von Pop. Also es wird einem da immer die perfekte, ideale Oberfläche präsentiert. Ja, und ich meine, letztendlich stürzt uns das natürlich in totale Probleme. Ja, und weil wir uns daran abarbeiten und weil wir doch auch insgeheim eine Sehnsucht haben, diese Welt, die uns da vorgelebt wird, die ja gar nicht existiert, irgendwie zu erleben. Ja. Und das ist natürlich zum Scheitern verurteilt. Und da bin ich schon auch sehr verführt worden und drauf reingefallen. Und es ist natürlich letztendlich, wenn man es jetzt so unter so einem philosophischen Aspekt betrachten will, auch sozusagen eine Sehnsucht danach, was zu haben, was perfekt ist, was auch nicht altert, ja, was für immer ist und was schön ist, was für immer schön ist. Und deswegen war halt Michael Jackson auch immer ein großes Idol, würde ich jetzt gar nicht sagen, sondern eher Faszinosum. Also so, wo ich das Gefühl habe, das ist ein Phänomen, an dem kann man eigentlich alles erklären, was das angeht. Also sozusagen der King of Pop, der ganz oben ist, der erfolgreichste Mensch aller Zeiten war für diese Zeit, der bekannter war als Mickey Mouse und der auf der anderen Seite der unglücklichste Mensch dieser Welt war. Ja. Und da stellt man natürlich gerade diese Werte extrem in Frage. Jemand, der dann sagt, ich bin sozusagen Gott, ja, ich bestimme über mein Aussehen, ich verändere mich, ich mache, dass ich so aussehe, wie ich mir gefalle. Ich will auch nicht mehr schwarz sein, ich will weiß sein. Bei mir weiß man auch nicht mehr, bin ich jetzt ein Mann oder eine Frau oder ich will immer Kind bleiben. Ich baue mir meinen eigenen Freizeitpark Neverland, auch an diesem Peter Pan-Motiv orientiert, wo ich nur Kinder um mich habe, an die ich am meisten glaube. Und ich will auch immer Kind bleiben und mein bester Freund ist Bubbles, der Affe und so. Das war natürlich eine Perversion, die da ausgelebt wurde, aber die sich trotzdem mit den Sehnsüchten der Menschen gedeckt hat, ja. Weil natürlich will jeder erfolgreich sein, natürlich will jeder schön sein, natürlich will jeder den ganzen Tag Süßigkeiten essen, ja. Und dann lebt das einer aus in dieser Perversion und die Menschen erschrecken eigentlich vor ihrer eigenen Fratze und sagen, okay, und dafür nageln wir den ans Kreuz, ja. Natürlich ist es dann wie so ein Messias-Motiv, dass man sagt, er wird dann auch von denen verraten, die er am meisten geliebt hat, und zwar von den Kindern, die sagen, der hat uns angefasst. Und dann wird er hingerichtet. Und das hat mich wahnsinnig fasziniert, einfach.
Das hat ja auf der anderen Seite etwas sehr Eskapistisches und ganz Unpolitisches.
Das ist existenziell, das ist einfach elementar. Das ist das, an dem wir uns alle ein Leben lang abarbeiten, würde ich sagen.
Aber gerade diese Generation, über die wir jetzt sprechen, die hatte ja auch irgendwie immer so einen Hang zur Ironie. Die hat immer alles uneigentlich gemeint. Wie kommt da wieder ein neuer Ernst ins Spiel? Und spielt das Theater dabei auch eine Rolle?
Na, ich glaube, der Ernst kommt in dem Moment ins Spiel, wo man genau das reflektiert und versteht und versucht, Sachen wieder ernst zu nehmen. Und das war klar, also für mich, ich war wahnsinnig ironisch und vielleicht bin ich es auch immer noch, aber ich kann es mir nicht so ganz abgewöhnen, aber ich glaube, es ist eine fatale Haltung und ich glaube, es ist ein großes Manko unserer Gesellschaft, dass sie so durchironisiert ist, weil es letztendlich immer zu einer Distanzierung führt und ich verstehe immer nicht, wenn die Leute sagen, ach, das ist ein toller Typ, der kann über sich selber lachen. Ich bin immer viel mehr beeindruckt von Leuten, die sich ernst nehmen, also die sagen, ich stelle mich jetzt hier hin und ich meine das auch so, weil von den Leuten, die sich immer ein Hintertürchen auflassen und sagen, naja, du weißt schon, wie ich es meine, so eigentlich bin ich viel schlauer. von denen gibt es ja eigentlich genug. Also die meisten Fernsehformate funktionieren mittlerweile so. Und Christoph Schlingensief hat schon in den 90er Jahren gesagt, Ironie ist systembestätigend. Und den Satz habe ich erst gar nicht verstanden. Und mittlerweile ist es einer der wichtigsten Sätze für mich überhaupt, weil es natürlich dazu führt, dass man auch unkritisch wird, ja, oder dass auch jeder Ansatz zur Rebellion unterdrückt wird, weil jemand, über den ich lachen kann, gegen den rebelliere ich nicht. Wenn ich über George W. Bush lachen kann, weil ich ihn für einen Trottel halte, dann habe ich erstmal nicht den Ansatz, ihn in Frage zu stellen oder gegen ihn zu protestieren oder aufzubegehren. Und genauso ist es bei Angela Merkel. Natürlich findet man die in erster Linie putzig und lustig, aber das ist die mächtigste Frau unseres Landes. Es gibt nahezu nichts mehr, über das nicht gelacht werden kann. Und wenn es auch Adolf Hitler ist und so, finde ich alles extrem fragwürdig. Ich habe neulich mit einem Australier gedreht, der gesagt hat, Irony, it's the lowest form of wit. Ja, und das stimmt natürlich. Das ist die einfachste Form, erstmal einen Spaß zu machen und in eine Distanz zu treten. Und das reicht mir mittlerweile nicht mehr. Ich habe eigentlich viel mehr den Ehrgeiz, mich selber ernst zu nehmen und das, was ich denke, auch zu verteidigen und nicht immer zur Disposition zu stellen und zu sagen, naja, eigentlich weiß ich es besser.
Sie sind seit 1999 an der Schaubühne in Berlin und die hat ja eine sehr politische, eben eigentlich unironische Tradition in dem Sinn von Christoph Schlingensief, könnte man sagen. Da ist man damals in den 60ern angetreten, die Welt zu verbessern. Knüpft die Schaubühne da heute noch dran an diesen alten Geist, den es mal gab?
Ja, wir sind auch genau mit dem Anspruch angetreten vor 15 Jahren, also auch Theater neu zu erfinden. Und damit sind wir leider sehr auf die Nase gefallen, also aus mannigfaltigen Gründen, aber ich glaube, irgendwie waren wir da unserer Zeit, das klingt jetzt ein bisschen überheblich, würde ich mal sagen, aber vielleicht waren wir unserer Zeit ein bisschen voraus. Also ich fand dieses erste Stück, die Eröffnungsinszenierung von Thomas, nach wie vor, das war damals Personenkreis von Lars Noreen, eine der tollsten Inszenierungen, die wir je gemacht haben. Ich war da gar nicht beteiligt, aber das war einer der wichtigsten Theaterabende und Theatererlebnisse für mich. Es war ein riesiger Epos, da geht es um, eigentlich wird da die Straße abgebildet und man sieht dann so einen Querschnitt durch die Gesellschaft und ein riesen Epos eigentlich. So. Und damals haben wir so schlechte Kritiken bekommen für was uns so am Herzen lag, dass es uns eigentlich traumatisiert hat. Und Thomas hat es auch neulich in einem anderen Zusammenhang, in einem Interview gesagt, dass wenn das nicht passiert wäre, würden wir heute wahrscheinlich ganz anders Theater machen. Also dass wir dann irgendwann angefangen haben, auch die Klassiker zu machen und so, worum ich eigentlich ganz froh bin. Aber es war eigentlich am Anfang nicht so gedacht. Wir wollten in erster Linie zeitgenössisches Theater machen, also auch zeitgenössische Autoren.
Ich habe neulich mit einer Dramaturgin gesprochen, die meinte, Theater sind als konsumfreie Zonen die analogsten Orte der Gegenwart. Also irgendwie eine Lästibation, die Ökonomie noch nicht komplett erfasst hat. Können Sie damit was anfangen? Was ist das Theater für Sie?
Ich weiß nicht, ob das jetzt die Frage beantwortet, aber ich war von Anfang an sehr fasziniert von der Art, wie Thomas Ostermeier Theater macht, weil es plötzlich so viel mit meinem Leben zu tun hat und ich halt genau nicht in der Ritterrüstung auf der Bühne gestanden habe und gedacht habe, okay, aber wann habe ich denn das letzte Mal in der Ritterrüstung irgendwo gestanden? Also wo genau dieser Transfer erstmal nicht in dem Sinne geleistet werden musste. Natürlich kann ich das auch auf mich beziehen oder natürlich ist ein historischer Stoff genauso greifbar heutzutage. Aber erstmal war das toll für mich, dass halt genau diese Konsumgesellschaft und der Kapitalismus in einem Stück wie Shoppen und Ficken, eine der großen Erfolge von Thomas Ostermeier an der Baracke damals, dass das so viel mit dem zu tun hatte, wie ich mein Leben sehe oder empfinde und auch ja, einfach direkt mit mir zu tun gehabt hat. Und das war was mich fasziniert hat, wo ich auch bis dahin dachte, das kann Theater gar nicht. Theater war für mich bis dahin immer was Museales auch in gewisser Weise, wo man so alte Stücke nochmal aufleben lässt, ja, oder alte Stoffe. Also je moderner und je zeitgenössischer und je mehr das auch mit unserer Zeit zu tun hat, je besser, wenn ich das Gefühl hätte, das wäre was, was sich fast jenseits der Gesellschaft positioniert und da in gewisser Weise dann vielleicht sogar belehrend oder missionarisch fungieren will, hätte ich eher ein Problem damit. Also das so sehe ich mich auch gar nicht als Schauspieler. Also ich habe jetzt nicht, ich habe jetzt in dem Sinne keinen aufklärerischen Anspruch, sondern in erster Linie stelle ich mich da selber zur Disposition. Das heißt, ich versuche mich einfach nur auf diese Situationen und Konflikte zu konzentrieren, die da ausgetragen werden, und hoffe, dass jemand, der von außen drauf guckt, dadurch, was da verdichtet dargestellt wird, nochmal anders begreift oder versteht. Und nicht, weil am Ende da eine Lösung steht, sondern weil vielleicht aus dem Betrachten jemand eine Erkenntnis hat. Aber das ist nichts, wo ich sage, die habe ich vorher vorformuliert, also wie in der Mathematik ein Ergebnis, auf das dann das Publikum am Ende kommen muss. Das ist dann tatsächlich freier, und das finde ich auch toll. Deswegen ist für mich auch immer einer der größten Künstler, über den ich eigentlich am meisten auch über meinen Kunstanspruch verstanden habe, Yves Klein. Weil dieses monochrome Blau war für mich eines der größten Erlebnisse, die ich mit Kunst hatte, zu sagen, okay, dieses Bild fordert mich heraus, so, und es zwingt mich nicht stehen zu bleiben, sondern ich kann mich diesem Bild auch verweigern. Ich kann auch sagen, das ist einfach nur eine blaue Leinwand, das bedeutet mir nichts. Aber stehen zu bleiben und sich sozusagen darauf einzulassen und dadurch auch zu begreifen, welche Aufgabe und Verantwortung der Betrachter hat, das war für mich eine wichtige Erkenntnis.
Was wäre denn das Yves Kleinblau unter den Theaterstücken?
Naja, im Grunde ist jedes Theaterstück das Yves Kleinblau für mich. Also es, weil ich kann mich jeder Form von Kunst und jeder Form von Theater verweigern. Also es erfordert natürlich auch eine gewisse Offenheit. Ich kann keinen zur Begeisterung zwingen. Also das versuche ich auch oft den Leuten dann im Gespräch zu erklären, dass ich würde mal, ach, das ist immer so ein bisschen, das versteht man immer falsch, wenn ich das jetzt vergleiche, aber ich meine, man kann es schon sehr gut mit Sexualität auch vergleichen, das, was da passiert, weil es auch eine Offenheit des Partners voraussetzt. Das heißt, wenn ich zumache und wenn ich den anderen nicht an mich ranlasse, dann werde ich mit dem auch nichts erleben. Erst in dem Moment, wo sich jemand hingibt, ja, auch als Zuschauer, wird er auch in den Genuss kommen, da mit mir gemeinsam was zu erleben. Und ich kann das keinem aufzwingen. Ich kann keinen zwingen, sich darauf einzulassen. So, es ist halt keine Vergewaltigung, sondern es ist ein Angebot von unserer Seite. Und für mich hat Theater immer ganz viel mit Verführung zu tun. Ich versuche, die Menschen zu verführen, auch mit mir in Extremsituationen zu gehen. Das ist ja immer ein großes Missverständnis, wenn es jetzt um Nacktheit geht oder so, oder um Gewalt oder so. Es geht ja da nicht um Provokation. Bei vordergründiger Provokation führt es immer zu einer Distanzierung. Das ist eigentlich die größte Angst, die ich habe, dass Leute sich distanzieren, dass sie außen vor bleiben. Ich versuche sie ja zu verführen, ein Teil dessen zu sein und den Weg mit mir mitzugehen. Nur dann sehen sie sich ja auch in diesen Konflikten selbst wieder oder erkennen sich darin wieder. Und das ist auch ein großes Missverständnis. Ich will nicht, dass Leute nach Hause gehen und sagen, Mann, die Welt ist schlecht, sondern gewonnen habe ich dann, was, wenn die Leute sagen, ich bin schlecht, ich habe es gerade gesehen. Ich habe es nochmal verdichtet vor mir gesehen, wie schlecht ich eigentlich bin. Ich würde es genauso machen, oder es ist mir auch schon passiert. Oder in dem Moment, wo sie sich da wiedererkennen, nicht in dem Moment, wo sie Gesellschaft von sich weghalten und sagen, guck mal, wie schlecht die sind.